Diese Woche hatte ich mehrere Vorträge und in einem Vortrag, das war so eine Video-Webinar-Schaltung, ist zwischendurch eine Frage gekommen. Die haben mir gedacht, ich greife das extra in einer Podcast-Folge auf. Nämlich die Frage, wie kann man das überhaupt sehen und wie sieht man das, ob neben den ganzen Schwierigkeiten, die derzeit kurzfristig an den Märkten erscheinen, ob neben diesen Schwierigkeiten längerfristige Trends erkennbar sind. Was passiert aus dem Big Picture heraus? Und das hat deswegen gepasst, weil einige Tage vorher eine aktuelle Marktstudie von der Schweizer Bank UBS mir in die Hand gefallen ist. Sehr komplex, sehr detailliert, sehr viel. Aber wenn man das kocht, kocht, kocht und wesentliche Themen versucht herauszunehmen, die jetzt nicht nur auf noch nicht eingetretene Themen, Prognosen sind und damit Hoffnung und vielleicht, sondern Fakten, die schon da sind, sichtbar sind, die sich maximal derzeit verstärken. Und da gibt es drei wesentliche und auf diese möchte ich heute eingehen.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Es ist ja so, dass kurzfristig ein Spiel ja weiterhin gespielt wird. Und das ist das Spiel zwischen den Zentralbanken, den Notenbankern und dem Kapitalmarkt. Ich habe gestern, vorgestern schon erzählt, dass der Kapitalmarkt auf die Ankündigung, die Zinsen werden erhöht, quasi mit einer Simulation oder mit Schauspielerei möglicherweise reagiert. Der Kapitalmarkt signalisiert, indem die Kurse zurückgegangen sind, so stark wie schon seit langem eben nicht mehr, dass die Zinserhöhungen ein Fehler wären. Zuerst haben viele gesagt, es wäre besser gewesen früher. Und jetzt, wo die Schritte gesetzt werden, signalisiert der Kapitalmarkt, es sollte nicht zu viel Zinshebungen geben, weil die Wirtschaft nicht stark genug ist. Und die Notenbanker sagen, nein, wir glauben, wir sehen aus den Zahlen, dass die Wirtschaft stark genug ist und höhere Zinsen verkraften wird. Wir brauchen sogar eine sanfte Erhöhung, eine Normalisierung bei den Zinsen. Und jetzt wird sich die Frage stellen, wer hat recht? Immer wenn Zahlen rauskommen und das schaut sich der Kapitalmarkt an, die Marktmeinung bestätigen, dass die Firmen es nicht schaffen, die Margen zu halten, die Umsätze zu halten, dann werden die Kurse weiter schwach bleiben. An Tagen mit Zahlen, die sehr gut sind, werden die Kurse wieder steigen. Und das sehen wir jetzt schon, dass solide, qualitative Geschäftszahlen vom Kapitalmarkt belohnt werden und Verluste und intransparente und ungesunde Geschäftsmodelle dahingeschlachtet werden mit 20, 30, 40% Kursstürzen an einem Tag. Dieses Spiel wird hier weitergehen. Das ist aber die kurzfristige Sache. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was sehen wir mittel- bis langfristig? Und ich muss auch immer wieder dazu sagen, dass die Betrachtung des Kapitalmarktes für manche Menschen sehr kühl erscheint. Gerade ich als Financial Planner beschäftige ich mich natürlich sehr, sehr viel auch mit der Situation meiner Klienten, mit den Menschen. Und aus diesem Blickwinkel ist Geld sowieso immer nur Mittel zum Zweck, weil man damit dementsprechende Lebenssituationen finanzieren kann oder sich Erlebnisse kaufen kann oder Gesundheit möglicherweise auch ab und zu versuchen kann aufrechtzuerhalten durch Ausgaben in diese Richtung. Aber Geld bleibt einfach Mittel zum Zweck und es gibt zig wichtigere Sachen im Leben als die Frage, ob ich jetzt 5, 6, 7% habe auf meine Anlage oder vielleicht mal minus 2. Aber trotzdem gehen wir auf diese Trends ein, die hier sichtbar sind. Ein Trend, und das ist auch nichts Neues mehr, aber es kristallisiert sich raus, das ist im Zusammenhang mit der Globalisierung und daraus folgend die aktuelle Deglobalisierung. Und was hat das für Auswirkungen auf unterschiedliche Bereiche? Ausgehend ja davon, dass die Stimmungslage zwischen China und der westlichen Welt, China und Amerika, sich in den letzten Jahren eher ins Negative gedreht hat, hat eben diese Geschichte eine Auswirkung auf die globale Wirtschaft, weil wir haben in den, man kann sagen, vergangenen 15 Jahren in der Globalisierung überwiegend davon profitiert, dass hier zusammengestimmt mit China nach vorne die Wirtschaft gewachsen ist und die Vorteile der Globalisation dazu geführt haben, dass bei uns mehr Kapital übergeblieben ist, die Preise gesunken sind, wir hatten eigentlich keine Inflation, Ware sehr günstig eingekauft werden konnte. Natürlich eine Randerscheinung war, dass in vielen Bereichen Jobs weggefallen sind. Es sind aber neue Jobs genügend dazugekommen. Wir haben eine Beschäftigung wie seit langem nicht mehr, fast Vollbeschäftigung in vielen Bereichen, Arbeitskräftemangel. Das heißt, wir haben eindeutig von dieser Globalisierungslinie massiv profitiert. Das war wohlstandserhöhend. Aber dieser Bruch, den wir derzeit spüren, führt dazu, dass es zu einer Deglobalisierung kommt. Das heißt, diese zusammengestimmte Partnerschaft mit China funktioniert nicht. Auch die Partnerschaft zwischen Amerika und Europa verändert sich. Wir brauchen nur daran denken, wie der Trump zu den Europäern war. Und ich habe vor einigen Tagen von einem Podcast gehört, wo ein ehemaliger deutscher Außenminister von einer Konferenz erzählt hat. Und Trumps Außenminister war da dabei und er hat so in einer Pause zu ihm gesagt, du, die Probleme Ukraine und Russland, das sind eure Probleme in Europa, gell? Nur, dass ihr das wisst. Klarerweise, wenn ein NATO-Staat angegriffen worden wäre, dann hätten die Amerikaner natürlich auch eingegriffen, aber in der momentanen Situation habe ich persönlich das Gefühl, dass es eher ein Glück ist, dass nicht der Trump an der Macht ist, weil dann würde vermutlich die Ukraine anders dastehen. Denn die Hauptunterstützung, die derzeit sich dort abspielt, kommt nicht aus Europa. Da wird verbal so um und um gequatscht, aber die echte Hilfe militärisch kommt überwiegend aus Amerika. Aber gehen wir nochmal zurück zur chinesischen Situation. China ist im Moment in diesem globalen Spiel nicht mehr der zuverlässigste Partner. Deswegen suchen viele Unternehmen danach, neue zuverlässige Partner zu identifizieren und mit denen in eine Arbeit zu gehen. Natürlich muss man mal schauen, welche Strukturen können aus den alten Vorteilen der Globalisierung beibehalten werden. Wir haben vor einigen Tagen hier darüber gesprochen, dass Indien in den Startlöchern steht und möglicherweise China sogar ablösen könnte in diesem Globalisierungsspiel. Wie aber dort die Rahmenbedingungen sein werden, das wissen wir noch nicht. Wird tatsächlich Indien demokratisch genug, damit wir gern mit Indien auch nach unseren Wertesystemen arbeiten? Ja, ist hier die Rechtsstaatlichkeit soweit gegeben? Ist Indien dann ein verlässlicher Partner? Im Moment sehen wir eines, dass wir alle Augen permanent zumachen müssen, damit nach den neuen ESG-Kriterien, die wir gern hätten, Indien irgendwelche Parameter oder Rahmenbedingungen erfüllt. Und wenn mit China die aktuelle Stimmungslage sich nicht normalisiert, dann werden immer mehr Unternehmen, und das haben wir im letzten Jahr auch schon gehört, aus diesem Offshoring-Modell ins Nearshoring wechseln müssen, also Produktionen zurückholen, näher produzieren. Da jubeln einige, die sagen, super, und dann haben wir wieder Arbeitsplätze. Naja, aber zu einem ganz anderen Preis, und das wirkt sich zusätzlich, auch wenn sich die Lieferketten dann normalisieren, weil nicht so weit her geliefert werden muss, werden die Preise hoch bleiben. Und damit ist die Zeit dann natürlich vorbei, billig einkaufen zu können. Und wir sehen auch jetzt am Verhalten der Konsumenten, gerade wenn die Inflation da ist, dass leider nicht die qualitative Ware gekauft wird, die vielleicht sogar hier produziert wird, sondern die Masse weicht aus auf mindere Qualität, auf schlechte Qualität, auf bedenkliche Produktionen, aber hauptsächlich billig. Und das bis zu den Nahrungsmitteln. Ich habe jetzt heute in der Früh zufällig die aktuellen Statistiken beim Schweinefleisch gesehen. Und das sind also Themen, die werden sich auswirken. Die Deglobalisierung, die Globalisierungsumbauarbeiten, die laufen. Und das wird sehr viele Geschäftsmodelle beeinflussen. kann auch positiv sein. Aber überwiegend sehen wir jetzt kurzfristig einmal aus den bis jetzigen positiven Effekten eher Negatives. Und da hätte natürlich die Politik die Aufgabe, dementsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist ein sehr utopisches Bild, das wir hoffentlich irgendwann Politiker wieder mal bekommen, die nicht aus Egoismus und Systeme ausnutzend und sich selbst bereichernd eine Zeit lang dort sind. Und dann, es ist aber schon mal gut, dass bei vielen gelingt, dass sie dann die Regierungsbank gegen Strafbank tauschen müssen, weil wir wenigstens die Sicherheit haben, dass die alle Konsequenzen zu spüren bekommen. Aber es wäre nett, wenn wieder mal Personen da wären, die ein bisschen weitsichtiger, mit mehr Weitblick die Entscheidungen treffen und da die richtigen Maßnahmen vorbereiten. Aber das ist utopisch. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch bei uns als Wähler so, dass wir, wenn man ganz ehrlich hineinhört, worüber reden wir im Freundeskreis? Wenn wir zusammensitzen und sagen, wir, was soll denn das Ganze, die ganze Humpty-Dumpty-Schauspielerei da aus der politischen Bühne, eigentlich wollen wir in Ruhe mit den Familien unser Leben leben, Freunde treffen, wenn schöner Tag ist, dann gemeinsam grillen, das, was machbar ist, auf jeden Fall tun, damit wir die Umwelt nicht ganz ruinieren und für die nächsten Generationen auch ein lebenswertes Umfeld da ist. Und diese ganzen Scharmützel gegeneinander aufgespielt zu werden im Nationalismusbereich oder mit irgendwelchen Fremden und Einwanderungsthemen, da sollte man sich nicht auseinander dividieren lassen. Klingt auch sehr utopisch, weil leider natürlich die Menschen immer wieder Themen, die sie selbst lösen müssten, gerne ausblenden und dann verschieben auf andere und andere Schuldige suchen. Aber ich komme aus dem esoterischen Thema schon wieder zurück auf die Globalisierung. Fakt ist, dass die frühere Globalisierung sich verändert. Das heißt nicht, dass das zusammenbricht und alles auf Null zurückfällt. Es geht gar nicht. Es geht in der Geschwindigkeit nicht. Wir haben das in der Pandemie auch gesehen mit den Lockdowns. Das war so quasi, wenn man will, ein Versuch oder ein Experiment zu zeigen, was passiert, wenn man von heute auf morgen alles abdreht. Aber die alte Form Globalisierung wird geschwächt und damit werden Geschäftsmodelle, die darauf aufgebaut waren, geschwächt und müssen umgebaut werden. Ein zweiter Trend, der auch nicht neu ist, aber der sich eindeutig verstärkt, das ist die Energiewende. Die Energiewende läuft schon, es läuft zwar langsam, aber beschleunigt sich langsam und wird aus der Beschleunigung dann in eine exponentielle Phase gehen. Man sieht, dass selbst die verstaubten Trump-Anhänger, die lange behauptet haben, die CO2-Lüge, die ist nur von jemandem erfunden und das ganze Problem existiert nicht. Selbst dort wird es ruhiger. Auch die sehen rundherum, was die Klimaveränderung verursacht. Und was viel wichtiger ist, es geht ja nicht nur um die Dekarbonisation, sondern es geht in den alten Energie, bei den fossilen Energieformen darum, dass wir abhängig sind von den Schurkenstaaten. Nicht nur von Putin, der ist der Hauptschurke, aber es gibt ja genügend andere, von denen wir auch abhängig sind. Und deswegen brauchen wir komplett neue Energieformen, die uns die Möglichkeit geben, aus dieser Abhängigkeit uns zu befreien. Und wahrscheinlich, leider, ist das, was wir aktuell sehen, notwendig, damit hier sich Themen beschleunigen, weil sehr viele Veränderungen, die schon längst möglich gewesen wären in diesem Bereich, sind ja verhindert worden, selbst teilweise auch von denen, die jetzt natürlich als unsere Gegner dastehen und die hatten auch bis jetzt nicht Interesse daran, dass wir aus den Energieformen aussteigen und das wird sich ändern. Jetzt kommt sehr oft dann die Frage, warum soll sich das jetzt so schneller ändern, weil viele Projekte und viele Veränderungen brauchen 7-8 Jahre. Naja, es gibt eine Erklärung dafür, warum das schneller gehen wird. Geld. Geld. Mit Geld kann man das beschleunigen. Und eben mit diesem Druck, um jeden Preis und tatsächlich um jeden Preis aus der Abhängigkeit rauszuwollen. Ich würde hier das zitieren, was wir schon einmal gesehen haben und eigentlich schon zweimal gesehen haben, was es heißt, wenn konzentriert Geld zur Verfügung gestellt wird. Wir stehen vor einem Whatever It Takes 3.0. Wir hatten das gesehen 2011, wir haben das gesehen 2020 in der Pandemie und das beschleunigt sehr viel. Daraus entstehen neue Lieferer, wir brauchen neue Infrastrukturen. Apropos neue Infrastruktur, man sieht auch, wenn man wirklich will und es beschleunigt und alle, mit denen ich, also von denen ich derzeit so, also denen ich zuhöre, auf europäischer Entscheidungsebene hört man überwiegend, es wird alles in Bewegung gesetzt, um die Projekte zu beschleunigen, um Bürokratie massiv sehr stark abzubauen, wenn notwendig mit Geld. Wenn Terminals für Flüssiggas bis jetzt verhindert wurden und teilweise Vorlaufzeiten von 7, 8 Jahren gebraucht haben und jetzt geht es in 7, 8 Monaten, dann steht man daneben und schüttelt nur den Kopf und sagt, bitte, was haben wir bis jetzt alles akzeptiert und geschluckt? Und hingenommen, dass das Jahrzehnte dauern würde, wenn man jetzt tatsächlich will und Vollgas gibt, dann geht es auch schneller. Und wenn Geld quasi angekündigt zur Verfügung steht, was wird daraus entstehen? Naja, das, was immer entsteht. Es werden Stories entstehen und diese Stories werden neue Geschäftsmodelle hervorbringen. Es werden sich neue Blasen bilden. Es werden neue Übertreibungen zum Vorschein kommen. Und das bricht dann komplett auf und Geld wird der Beschleuniger sein, dieser Brandbeschleuniger in diesen Transformationsmodellen. Und das ist ein Trend, das ist schon da. Es war sehr langsam am Anfang, sehr mühsam, aber im Moment sehen wir hier eine deutliche Beschleunigung. Und aus, was die Europäische Union mit dem Green Deal beschlossen hat, wird in einigen Jahren ein Peanuts sein im Vergleich dazu, was noch an Kapital mobilisiert wird. Auch vor 3 Jahren, 3 Jahre ist es ungefähr her, hat BlackRock schon angekündigt, dass hier die größte Kapitalbewegung und Transformation in den nächsten Jahren die Energiewende sein wird. Und BlackRock hat damals von der 19 Billionen Dollar globalen Welle gesprochen. Konnten sich viele nicht vorstellen, wo kommt diese Liquidität her? Und das sehen wir, dass diese Liquidität kommen wird und zur Verfügung gestellt wird. Allein schon deswegen, weil diese Entwicklungen kommen werden, ist für den Anleger eine Flucht aus dem Kapitalmarkt nur aufgrund der aktuellen Situation, weil hier Marktbewegungen da sind, keine Option, weil ich dann von den nächsten Bewegungen natürlich wieder draußen bleibe und die verpasse. Apropos Bewegungen. Ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern von dieser Studie erzählt, wo Bespoke Investment, ein Investmenthaus, die Frage gestellt hat, aus 100 Handelstagen waren in den letzten 100 Handelstagen, waren wie viele positiv im Standard & Poor's Index und vom Durchschnitt 25 sind wir gekommen auf ungefähr 12 seit Jahresanfang. Und ich habe mit einem Vermögensverwalter mich unterhalten, wo auch jüngere Trader mit an Bord sind. Und da haben wir das kurz eben nur besprochen, wie viele von diesen 12 Tagen haben die jungen Trader, die permanent rein rausgehen, tatsächlich verbuchen können. Und er hat gesagt, das Bild ist sehr ernüchternd. Sie sind in einer Größenordnung von maximal 3 bis 5. Weil diese 12 Tage hat nur jemand verbuchen können, der voll investiert war, der die ganze Zeit mit dabei war. Es hat sehr viele Tage gegeben in diesen 100 Handelstagen, die bis eine Stunde vor Börsenschluss positiv gewirkt haben und dann in der letzten Stunde in die Knie gegangen sind. Es ist oft am Freitag passiert, wenn so die Informationsmengenlage sehr unsicher war, dann sind sehr viele große Vermögenstrader vor dem Wochenende ausgestiegen, weil sie gesagt haben, sie wollen nicht im Markt sein, wenn am Wochenende möglicherweise der Putin wieder mal irgendwie eine spannende Kehrtwende macht, angreift oder irgendwas Unerwartetes kommt. Und deswegen konnte man nie sagen, welcher Tag wird der positive Tag sein. Und das ist für mich immer wieder auch eine Erklärung dafür, warum das Flüchten wegen kurzfristigen Schwankungen für normale Anleger keine Option sein sollte, denn satt werde ich nicht davon, dass ich nur die Rosinen rauspicke, sondern satt werde ich davon und dann nehme ich die Rosinen mit, wenn ich die ganze Torte esse. Und die dritte sehr starke Entwicklung, die sichtbar ist, das ist die Rüstungsindustrie. Die war bis jetzt auch schon da, aber Europa hat geschlafen und die aktuelle Situation hat Europa massiv aufgeweckt, auf wachgerüttelt und man kann nur hoffen, dass wir uns besser vorbereiten auf eine nächste Situation, wenn ein amerikanischer Außenminister kommt und sagt, naja, das ist euer Thema, dann sollten wir tatsächlich auch in der Lage sein. Und das passiert im Moment. Da wird auch Kapital mobilisiert, um hier aus diesem Dornröschen Schlaf der letzten 60, 70 Jahre aufzuwachen und sich dementsprechend fit zu machen, um überhaupt etwas entgegensetzen zu können. Denn es mag schon sein, dass wir in der Evolution weiter sind und merken, dass Krieg keine Antwort ist auf viele Fragen. Aber wenn wir auf der anderen Seite ewig gestrige und in die Vergangenheit beschleunigende Aggressoren haben, ich möchte nicht sagen Vollidioten, dann bleibt uns nichts anderes über. Und möglicherweise ist dieser Rückschritt notwendig, um dann weiter voranzukommen und für die Enkelkinder oder Urenkelkinder eine neue Entrüstung oder Abrüstungsmöglichkeit geben zu können. Aber das werden wir nicht mehr lösen. Und das war auch nicht mein Ziel, da jetzt esoterisch einzutauchen, was da alles kommt, sondern eher aus dieser Studie die drei Haupttrends klar zu arbeiten und daraus zu sehen, was heißt es für uns als Anleger, was heißt es für den Privatanleger, wo muss ich da in meinem Portfolio auf bestimmte Entwicklungen achten und wie geht es mit der Thematik weiter. In diesem Sinn schließe ich auch diese Woche ab, hat mich sehr gefreut und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.